Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Die Blechbläser künden an. Es gibt wieder Richard Wagner im Bayreuther Festspielhaus. Sie blasen vom Balkon aus in Richtung Stadt. Und dann geht's rein in die Oper. Manche Inszenierungen werden bejubelt, bei manchen da ist das Echo geteilt. Und es wird auch viel gebuht. Was sich nie ändert, Wagner und Bayreuth sind untrennbar. Die Bayreuther Festspiele, die seit 1876 im eigens vom Komponisten Wagner konzipierten Festspielhaus auf dem grünen Hügel stattfinden, sie tragen alljährlich zum Kult um den Künstler bei. Wagner, einer der bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte, viel geliebt und viel gehasst. Kinder schafft Neues, das große Spektakel rund um Richard Wagner. Das ist unser Wochenendjournal mit Geschichten aus der Stadt Bayreuth. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Henning Hubert.
Noch regnet es nicht. Vor uns die Villa Wahnfried, im Rücken der Hofgarten. Und am Grab von Richard und Cosima Wagner hat sich schon versammelt so eine Abordnung des Festspielchores. Die sind runtergekommen vom grünen Hügel, um beim Grabsingen, also die Festspiele für sich zu eröffnen. Als Truppe, man sieht so ein bisschen die Damen rechts mit Noten in Kopie, ein bisschen in so einer Folie immer eingelegt und die Herren links. Und vor uns sind dann so Wagner-Gedenkkränze von der Stadt Bayreuth, von einem Wagner-Verband Berlin-Brandenburg, vom Festspielorchester und vom Festspielchor. Jetzt kommen auch noch ein paar Instrumentalisten, sieht man. Die haben Pulte dabei. Das dürften dann so die Hornisten sein. Darf ich Sie gerade hier mal ansprechen? Was zieht Sie hier hin zum Grabsingen?
Mich zieht es hierher, weil ich es wunderbar finde, dass die Tradition um Wagner und um die Opern so viele Jahre so aufrechterhalten wird.
Haben Sie gezählt, wie oft Sie hier schon waren beim Beginn, beim Grabsingen?
Ja, also bestimmt 20 Mal. Ich wohne gleich hier nebenan.
Ist das was anderes jetzt, so die Festspielzeit für Bayreuth?
Ja, auf jeden Fall. Also die Festspielzeit, die belebt Bayreuth als Stadt doch sehr. Wir sind ja sonst nur eine ruhige Provinzstadt, aber während der Festspiele ist die Welt hier zu Gast. Und das ist ein ganz anderes Flair in der Stadt.
Zieht sie auch rauf ins Festspielhaus?
Ich bin schon in einigen Aufführungen gewesen, aber ich muss leider sagen, dass ich nicht so ein großer Wagner-Fan bin. Ich mag zwar einige Musikstücke oder einige Stücke aus den Opern sehr, eine ganze Oper ist ein bisschen zu viel für mich, überfordert mich etwas.
Das hier, das wird wahrscheinlich eine kurze und knackige Veranstaltung sein. Ja. Was erwartet Sie jetzt hier gleich?
Ja, jetzt wird wahrscheinlich etwas aus einer Oper vorgetragen werden und man wird sich an Wagner erinnern jetzt mit dieser Veranstaltung.
Also wenn ich richtig informiert bin vorab, dann kommt jetzt der Choral aus den Meistersingern, aus dem ersten Aufzug.
Thank you.
Und hat sich's gelohnt?
Ja, das ist wieder wunderbar. Ich freue mich, dass man an Wagner denkt, jedes Jahr an seinem Grab. Und ich wünschte, seine unsterbliche Seele könnte das hören.
Sie wollen was von mir?
Das kann ich für Sie tun.
Ewart Friedrich, Sie sind der Chordirektor hier und machen seit 30 Jahren in Bayreuth mit. Ja. Eigentlich ja in Hamburg an der Staatsoper, ja. Chordirektor. Mich interessiert das hier fürs Wochenendjournal, so die Beziehungen der Stadt zum Grünen Hügel, zu den Festspielen. Das ist mein Thema. Ja? Jetzt nicht die musikalische Kritik oder so.
Da würde ich nicht so viel dazu sagen können, außer dass die Beziehungen zwischen uns und der Stadt, also sprich allen Mitwirkenden und der Stadt, glaube ich, außerordentlich gut sind. Also jeder wohnt ja hier mehr oder weniger privat. Also ich kenne keinen von uns Mitwirkenden, der im Hotel wohnt. Wir leben alle privat. Also da gibt es einen regen Austausch zwischen der Bevölkerung von Bayreuth und uns. Ich wohne hier immer sozusagen, wahrscheinlich wie viele andere auch, zur Miete.
Jetzt haben wir in der kurzen Ansprache zwischen den Musikstücken gehört, dass Sie jetzt 31 Nationen dirigieren in Ihrem Chor.
134 sind wir. Ja, die 31 Nationen, die stimmen. So viele haben wir, glaube ich, noch nie gehabt oder selten. Meistens, also um die 20 sind wir schon häufiger.
Das ist ja dann eine Anziehungskraft. Bayreuth muss immer so ein bisschen kämpfen mit so irgendwie so einem provinziellen Ruf, zumindest für die Zeit außerhalb der Festspiele. Und dann hört man so eine Zahl, dass 31 verschiedene Nationalitäten gerne hier mitsingen wollen in dem Chor und wahrscheinlich für kleines Geld.
Oh, na ja, ich glaube, die verdienen in Ordnung. Also das ist nicht jetzt, glaube ich, kleines Geld, das würde ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was meine Leute verdienen. Aber weil Sie gesagt haben, gilt als provinziell, also ich glaube, das sollte man jetzt auf die Zeit auch außerhalb der Festspiele überhaupt nicht sehen. Ich meine, Provinz macht sich, glaube ich, heute nicht mehr daran fest, wie groß oder klein eine Stadt ist oder eine Region. Das hängt, glaube ich, sehr entscheidend davon ab, was so eine Region tut und dass auch die Stadt ja doch letztendlich und die Region die Festspiele immer wieder ermöglichen, ist doch alles andere als provinziell, wenn man es jetzt auf die Regionen, auf Bayreuth bezieht.
Was zieht Sie denn immer hierher aus Hamburg als Chordirektor dort, Ewart Friedrich, nach Bayreuth? Immer wieder. Sie sind ja hier das Urgestein inzwischen.
Das weiß ich nicht, ob ich das Urgestein bin, aber was zieht mich hierher? Die Qualität dessen, was wir hier tun, vor allen Dingen. Weil sowas so Komplexes wie Wagner-Musik auf so hohem Niveau zu machen, das ist einfach auch unglaublich viel Spaß. Und dass unsere Leute, also jetzt meine Chormitwirkenden, sich da so drauf einlassen, ist natürlich ein großes, ein Riesenvergnügen. Und deswegen komme ich gerne hierher.
Haben Sie sich in all den Jahren mal einen Reim selber darauf gemacht, warum Wagner so polarisiert mit seiner Musik? Es gibt so viele Leute, die ihm quasi verfallen sind oder seiner Musik. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ich hasse Wagner.
Naja, ich glaube, wenn man über Wagner spricht, darf man natürlich seine antisemitische Haltung heute nicht ungenannt lassen. Und die polarisiert natürlich ganz eindeutig. Und man darf auch nicht denken, dass alle, die Wagner mögen, jetzt das andere, sag ich jetzt mal, tolerieren. Das ist hundertprozentig nicht der Fall. Gleichwohl, die Musik, die er geschrieben hat, ist doch irgendwo auch schon ganz einzigartig und auch besonders und auch toll. Und ja, eine ganz sicher höchst ambivalente Figur.
Yeah!
am Eröffnungstag, da jagt ein Termin den nächsten. Eine Stunde nach dem Grabsingen ist eine Ausstellungseröffnung in der Stadtbibliothek. Ja, das ist eine fünfstöckige Bücherei, ein sehr modernes Gebäude. Und wir haben hier mehrere Ausstellungen, die jetzt eröffnen am 25. Juli. Das ist zum einen ein Teil der Plakateausstellung von dem Klaus Billand, dem Plakatesammler. Und es geht um den Sohn von Richard und Cosima Wagner. Und ich warte auf den Bürgermeister. Und ich kann die Zeit nutzen, zu überbrücken. Er verspätet sich irgendwie ein bisschen, um zu sprechen mit dem Präsidenten der Wagner-Verbände.
Des Richard-Wagner-Verbandes international. Rainer Fineske ist mein Name. Und wir vereinigen 124 Verbände weltweit, davon 80 im Ausland und 44 in Deutschland.
Herr Fineske, ich habe auch gesehen, am Grab von Richard und Cosima Wagner war ein großer Kranz von Ihnen aufgebaut.
Vom Richard-Wagner-Verband Berlin-Brandenburg. Das machen wir traditionell. Es gibt sozusagen zur Eröffnung der Festspiele immer zwei Kränze. Einen für Richard und Cosima in Wahnfried und den anderen natürlich für Wieland und Wolfgang und die Familie, die dann die Festspiele eben in ihrem Sinne fortgeführt haben.
Wie kommt das, dass es so viele Wagner-Verbände gibt?
Oh ja, man muss dazu sagen, das hat Richard Wagner natürlich selbst befördert. Die Wagner-Verbände gibt es seit 1871, die zunächst das Ziel hatten, natürlich gemeinsam mit der Familie und mit anderen Geldgebern die Festspiele überhaupt sozusagen aus dem Boden zu stampfen, zu gründen und aufzubauen. Und das hat sich traditionell bis heute gehalten und wir sind traditionell nach wie vor mit dem Festspielhaus und der Familie Wagner sehr gut verbunden.
Herr Bürgermeister, ehe Sie wieder wechseln beim nächsten Termin. Ja. Thomas Ebersberger, vielen Dank, dass Sie kurz Zeit haben für mich, für den Deutschlandfunk, für das Wochenendjournal über Bayreuth und die Festspiele, die Wechselwirkungen. Das wird mich natürlich interessieren. Sie sind jetzt Oberbürgermeister von der CSU und ja auch Gesellschafter der Festspiele. 13% gehören der Stadt Bayreuth. Wie würden Sie das dann beschreiben? Ist das eine direkte Rendite oder eine Umwegrendite, dass es sich lohnt, dass diese Festspiele jetzt alljährlich stattfinden?
Also eine Umwegrendite gibt es immer. Eine direkte natürlich nicht, im Gegenteil. Die Stadt gibt ja jedes Jahr sehr viel Geld für die Festspiele aus und ist dankbar, dass wir die Festspiele haben. Aber es ist natürlich eine Umwegrendite.
2,5 Millionen, ne?
Letztes Jahr, in dem Jahr wird es etwas weniger, das war wegen Corona eine Sonderzahlung. Aber im Prinzip hat es natürlich erhebliche Auswirkungen auf Bayreuth.
Muss man diese Frage irgendwie stellen, dass es sich rechnen muss? Oder ist das was, wo Sie sagen würden, das kann ja gar nicht an der Eins stehen, hier gilt es ja der Kunst?
Sicherlich, also es gilt der Kunst und das ist natürlich auch das Wichtigste. Aber jede Kultur wird immer hinterfragt, was bringt es? Und da ist es natürlich so, dass zum Leben, für die Lebensqualität her, Kunst, Kultur dazugehören und das ist absolut wichtig als sogenannter Soft Skill für das normale Leben. Also es bringt auf jeden Fall etwas, aber eben nicht so leicht messbar, wie wenn man eine normale Investition tätigt, wo man dann eben anschließend sagt, gut, ich habe so viel ausgegeben und dafür habe ich das Häuschen oder sonst irgendwas.
Worauf freuen Sie sich in diesen 6 Festspielwochen?
Also ich freue mich auf jede einzelne Oper. Also ich bin, seit ich 9 Jahre alt war, jedes Jahr in den Festspielen gewesen und das mache ich regelmäßig freiwillig. Also von der Seite her freue ich mich wirklich auf jede Oper.
Haben Sie einen Tipp für die Politikprominenz, die zur Premiere ja kommt, eingeladen wird vom Freistaat Bayern, wie man Wagner einen Tag auf dem Hügel überlebt?
Überleben kann man nicht sagen, man muss es einfach genießen. Und außerdem möchte ich dazu sagen, die Einladungen gehen auch von der Stadt mit aus. Es ist also nicht nur der Freistaat, der einlädt, sondern auch die Stadt in erheblichem Umfang.
Was wäre denn Bayreuth ohne die Festspiele?
Bayreuth wäre sicherlich eine kleinere Stadt, die bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad in der Welt hat, wie wir es jetzt haben.
Und das ist ein Mythos, an dem nichts wackeln kann?
Da bin ich überzeugt. Wir haben mit Sicherheit das akustisch wohl beste Opernhaus der Welt, sagen zumindest sehr viele. Und allein das ist ein Mythos, den es zu bewahren gilt.
Thank you.
Einer der Höhepunkte der diesjährigen Bayreuther Festspiele vom 25. Juli bis zum 28. August ist sicherlich die Aufführung des Parsifal. Wagners letzter Oper über den Ritter Parsifal und seine verschlungenen Wege zum Heiligen Gral, zur Erlösung. In diesem Jahr in einer Neuinszenierung mit Augmented Reality, also mit virtuellen Ergänzungen, die sich ein Teil der Besucher mit einer speziellen Brille anschauen konnte und die das reale Bühnengeschehen überlagern.
Eine Stunde 40 sind rum, der erste Aufzug Parsifal, den haben alle absolviert. Und jetzt wird rausgegangen, einen Sekt getrunken vermutlich. Claudia Roth macht gerade ein Interview mit der Fernsehpresse, trägt blau heute Abend. Edmund Stoiber geht vorbei, der Altministerpräsident. Frau Kulturstaatsministerin, der Henning Hubert für den Deutschlandfunk. So kann es weitergehen für Sie, die Bayreuther Festspiele?
Also ich glaube, wir brauchen eine weitere Strukturreform oder wir brauchen überhaupt eine Strukturreform. Wir müssen uns über ein kollektives, gutes Leitungsteam in der Zukunft unterhalten. Wir müssen diese Festspiele, wie alle Theater- und Opernhäuser der Welt, sich ja überlegen müssen, was ist Oper heute? Wie kann so ein Festspiel sich öffnen für neue Zuschauer, für neue Zuschauergruppen, für junge Leute? Da sind einige richtige Sachen passiert, indem man sozusagen so für 90 Euro so die New Starter mit einbezieht, indem Bayreuth sich auch registrieren lassen hat für den Kulturpass. Mal bin sehr gespannt, ob welche auf ihr Budget von 200 Euro zurückgreifen. Ich finde auch richtig, dass man neue Formen ausprobiert. Das kann am Anfang ein bisschen holprig sein. Was weiß ich jetzt zum Beispiel, diese Augmented Reality.
Hatten Sie denn eine Brille?
Ich war privilegiert oder bin privilegiert. Ich habe eine Brille. Das ist natürlich ein Problem, wenn es nur 16% sind, die eine Brille haben, die anderen nicht. Und dann, glaube ich, muss man genau überlegen, ob so eine zusätzliche ästhetische Form, inwieweit die ein Mehrwert ist für das Gesamtwerk.
Was war denn der Gral dann für Sie mit der Brille?
Ich habe sie mehrere Male immer wieder aufgesetzt, abgesetzt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist noch zu verbessern. Ich finde richtig, dass man neue Formen versucht, aber ich fand es ein bisschen anstrengend.
Die Bayreuther Festspiele sind nicht nur was für Promis auf dem roten Teppich und Wagner-Fans aus aller Welt. Sie wollen auch was für junge Leute sein. Erstmals gab es deshalb dieses Jahr ein Extra-Kontingent für sie mit reduzierten Ticketpreisen. Jede Karte war aber immer noch 90 Euro teuer. Und seit Jahren schon gibt es für Kinder kurze Vormittagsvorstellungen. Für sie ist der Eintritt frei in der Probebühne, schräg hinter dem Festspielhaus. Mal kommen ganze Grundschulklassen, mal sind die Eltern oder Großeltern dabei. Dieses Jahr durfte Masterstudentin Ruth Asralda aus Berlin im Parsifal für Kinder Regie führen.
Also gleich geht ja hier eine Oper los und ihr sitzt neben mir. Wie alt seid ihr denn und wie heißt ihr?
Ich bin Nathanael und ich bin 10 Jahre alt.
Ich bin der Philipp und ich bin 9 Jahre alt.
Ich bin der Isaac und bin 7 Jahre alt.
Was kommt jetzt?
Also das ist ja eine Oper vom Richard Wagner, also garantiert was mit viel Gesang und ja.
Ich weiß, dass es um den Gral geht, dass die Burg der Gralsritter vor uns ist. Und ich weiß nicht, wie der König heißt, aber dass der König verwundet ist oder wird.
Danke euch, viel Vergnügen.
Jetzt fragen Sie mal, wo wir alle herkommen. Ich bin nicht aus Bayreuth.
Ja, ihr seid nicht aus Bayreuth?
Ja. Ich bin aus Bayreuth.
Ich bin aus Halle.
Ich bin auch aus Halle.
Okay, ich bin aus Bayreuth.
Wir müssen mit den Heiden schnell. Das ist der Basilikum. Wenn ich nach dem frag, gibt's mir wieder. Dankeschön.
Kräuter werden verteilt im Publikum. Und jetzt geht's los.
Basilikum! Nichts geht ohne Basilikum.
Woher brachtest du dies?
Der Parsifal für Kinder ist eine klassische Inszenierung mit einer großen Burg als Bühnenbild. Eine straff gekürzte Fassung mit gutem Ausgang, selbst für den eigentlich bösen Klingsor, der den Gralsrittern den heiligen Speer geklaut hat, ihn aber wieder an Parsifal abgeben muss. Die Regisseurin der Kinderoper gehört zur Berliner Regietheaterklasse von Katharina Wagner, die eine der Urenkelinnen des Komponisten Richard Wagner ist und seit Jahren die Festspiele künstlerisch leitet. Für die Kinderoper haben sie alle christlichen Anspielungen aus dem Parsifal entfernt. Die Gralsschale wird zu einer großen Schublade mit viel Konfetti drin. Und die weibliche Hauptfigur Kundry wird doppelt gezeigt. Mal als singende Komplizin von Klingsor, aber auch als die gut gelaunte Heilerin und Kräuterexpertin, die durchs Publikum geht.
Was hat dir denn gut gefallen an dieser Wagner-Oper für Kinder? Das war jetzt der Parsifal dieses Jahr.
Toll, aber sie haben einen kleinen Fehler gemacht. Sie haben vergessen, den Kral zu schließen.
Das Feinkostgeschäft in der Maximilianstraße. Beste Lage, Fußgängerzone in Bayreuth. Statten Sie aus, Klaus Billand, mit Parsifal-Plakaten und weiteren Wagner-Plakaten. Sie sind Sammler von Plakaten und Sie sind ein Urgestein, was so das Besuchen der Bayreuther Festspiele angeht. Seit wann besuchen Sie die Bayreuther Festspiele?
Seit 1969. Das war also der erste Besuch auf Einladung meines Vaters damals. Ich war 17. Mit meinem Bruder und wir sind eingeladen worden, also den Fliegenden Holländer zu sehen in der Everding Svoboda Produktion mit Thomas Stewart, weiß ich noch wie heute, seit 1969 und da seit der Zeit ist ein ungebrochener Drang und Wunsch immer in Bayreuth zu sein. Also der Bayreuth-Besuch, der jährliche, ist Teil des jährlichen Lebens und ist jetzt schon im 53. Jahr, also über ein halbes Jahrhundert.
Sie statten hier ein Geschäft aus, das so ein bisschen sich das Motto gibt, wenn Festspiele sind, dann gehen wir darauf ein. Feinkostladen, es gibt hier zum Beispiel auch so einen Rosé-Sekt, 3 Jahre lang gereift, da steht dann Parsifal drauf. Ja? Also schmeckt wahrscheinlich auch nach Sekt, aber hat irgendwie...
Ich habe ihn gerade geschenkt bekommen, vielleicht ist das die Premierenflasche, mal sehen.
geschenkt bekommen deswegen, weil sie hier eben diese Plakate aus ihrer Sammlung haben. Parsifal Festival Wels oder hier was, eine Ausstellung. Ich guck mal hier, was sehe ich hier? Markgräfliches Opernhaus Bayreuth 2008. Wer ist der Gral?
Ja, im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth bin ich oft gewesen, habe natürlich von den Ausstellungen dort immer die Poster mitgenommen.
Wer ist denn dann der Gral?
Ach, wer der Gral ist. Na gut, der Gral ist erstmal ganz einfach erklärt. Das ist die Schale, die man Jesus Christus am Kreuz unter die blutende Wunde gehalten hat, um das Blut aufzufangen. Nicht? Und die natürlich in Kontemplation steht mit dem Speer von Longinus, mit der er die Wunde aufgeschlagen hat, um zu sehen, ob er gestorben war. Das ist mal erst der Vordergründige. Dahinter verbirgt sich natürlich ein unglaublicher Mythos. Ich glaube, der würde die Sendung hier sprengen, wenn ich den erklären versuchen würde.
Aber Bayreuth versucht es immer wieder und eigentlich ist ja so wirklich auch der Parsifal so Standard, dass er immer gespielt wird. Jetzt war mal ein Jahr Pause, jetzt gibt es eine Neuinszenierung. Machen Sie im Augenblick da auch so richtig Stationen in Bayreuth oder wie gehen Sie damit um im Augenblick? Zieht Sie es gerade in dieser Saison magisch an, Bayreuth?
Nein, es ist leider genau der Gegenteil der Fall, weil ich im letzten Jahr in dem Ring des Nibelungen war, in der Neuinszenierung, mit der ich also überhaupt nicht konform gehe und die mich nicht angesprochen hat wie normalerweise. Es ist so, dass ich halt seit 22 Jahren immer zum Premierenzyklus komme, auch weil ich in der Gesellschaft der Freunde bin und die Jahresversammlung erleben möchte. Aber es ist interessant, dieses Jahr das erste Mal in mindestens seit 22 Jahren, dass ich nicht zum Premierenzyklus komme, weil ich in den Ring nicht mehr gehen kann. Also das möchte ich, das bringt mir nichts mehr. Insofern, es war noch nie so kurz in Bayreuth, seit ich Student bin.
Jetzt haben Sie, Klaus Billand, die Plakate ja abgeliefert. Auch in der Stadtbibliothek sind 50 von Ihnen zu sehen aus Ihrer Sammlung Wagner-Inszenierungsplakate. Dann kommen Sie nur ganz kurz hier vorbei, gucken sich zwei Inszenierungen an, boykottieren quasi die Eröffnungswoche, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist dann stattdessen endlich mal Baggersee?
Baggersee ist auf keinen Fall. Nein, wenn, dann der Ammersee, wo ich im Sommer oft bin. Und Salzburg.
Also gehen Sie woanders hin.
Früher war es genau umgekehrt. Früher bin ich nach Bayreuth gepilgert, immer eine Woche mindestens, auch als Student, auch als Schüler schon. Dann auch in meinem Job während der UN habe ich immer eine Woche freigenommen für Bayreuth. Und Salzburg kam gerade mal so am Wochenende auf der Durchreise. Mittlerweile bin ich 4 Wochen im August in Salzburg, sehe etwa 25 Produktionen. Natürlich nicht nur Opern, auch Konzerte und Liederabende und so weiter und so fort. Und Bayreuth ist dann doch geschrumpft. Aber natürlich den Ring würde ich jedes Jahr sehen wollen, weil ich fasziniert von diesem größten Opernwerk der Geschichte bin. Und natürlich auch diese Postersammlung übrigens zu 80% aus Ring-Postern besteht, weil ich dem eben auch am meisten nachreise, auch international und interkontinental, also bis zu den USA und Australien.
Kann man dann sagen, Sie sind ein Wagnerianer oder der Wagnerianer schlechthin?
Um Gottes Willen, das ist das allerletzte, was ich hören möchte. Freunde von mir wissen, dass ich darauf allergisch bin. Denn ich glaube, man kommt diesem Begriff der Freude an Wagners Werk, an Wagners Oeuvre, nicht nahe, wenn man da so eine pseudoreligiöse Bezeichnung unterschiebt, die im Übrigen auch noch in gewissen Zeiten Deutschlands, die wir im letzten Jahrhundert hatten, auch noch ganz andere Bedeutungen bekam. Also ich bin als Freigeist, der ich nochmal bin, vollkommen gegen jede Vereinnahmung von einer Art von Gruppenzwang oder Gruppenüberzeugung religiöser Couleur und deswegen lehne ich diesen Begriff auch total ab. Ich würde auch nicht sagen Verdianer oder Mozartianer. Ich bezeichne mich als Freund des Wagnerschen Oeuvres.
Jetzt darf ich im Feinkostgeschäft von Sandra Müller, echt feines Zeug, auch reingehen mal in die Küche, denn die Spezialität während der Wagner-Festspiele steht auf dem Herd. Es ist ein großer Suppentopf voll mit, ist es ein Eintopf? Was haben Sie da sich gedacht? Was hat Ihr Mittagessen, was Sie hier anbieten, auch den Festspielgästen, mit dem Richard Wagner zu tun, Frau Müller?
Das ist aus dem Richard-Wagner-Kochbuch ein typisches Lieblingsgericht von Richard Wagner. Auch ein typisch fränkisches Gericht, saure Zipfel oder blaue Bratwürste.
Warum werden die sauer?
Die werden mit einer Mehlschwitze angemacht und dann kommt ein Essigsud, also ein saurer Sud mit Wasser und Essig, Lorbeerblättern, Wacholderbeeren, ganz viel Zwiebeln, Karotten, wird dieses Sud angesetzt.
Wird er das selber gekocht haben? Was wissen Sie darüber?
Ich glaube nicht. ich würde gern mal Täubchen kochen. Das war auch eine Leibspeise von Richard Wagner.
Die erste Pause im Siegfried, Ring des Nibelungen am Samstag, mal kein Regen, deshalb hat hier auch so dieser Luftgarten geöffnet, da muss man so 5 Minuten hochlaufen vom Festspielhaus in die Kleingartensiedlung rein. Hier gibt es selbstgebrautes Bier vom Klaus, heißt das, Wiener Würstchen und aber auch wer mag Aperol Spritz, sie trinken hier auch krass was, Rosé und ich sehe, wir sitzen an Bierbänken, sie haben kein langes Abendkleid an, sondern sind in kurzen Hosen hier, deshalb mein Verdacht, ein Ehepaar, was ein bisschen Festspielgäste guckt. Liege ich richtig?
Genau, da liegen Sie total richtig. Wir leben schon seit über 30 Jahren in Bayreuth, waren selber nur einmal im Haus und lieben einfach trotzdem im August die Atmosphäre der Bayreuther Festspielgäste. Es bringt einfach viele interessante Menschen in die Stadt, wobei wir selber erleben konnten, wie sich das gewandelt hat. Früher nur schwarzer Smoking und Abendkleid. Heute haben wir hier Gäste gesehen in Anzug und orangen Turnschuhen oder selbst in relativ luftigen Sachen, wo man sagt, hätte man sich früher niemals ins Festspielhaus getraut. Ich fände es gut, wenn es gemischt ist, wenn jeder den Zugang hat zu Wagner. Mir ist es persönlich ein bisschen zu schwer, die Musik. Aber wenn man im Haus ist, ist man gefangen. Man sitzt oben in den günstigeren Rängen und sieht unten das Ganze wie ein kleines Kasperle-Theater. Aber man ist trotzdem gefangen von der Akustik, dem Sound. Das ist wirklich beeindruckend. Und wir sind wirklich hier, um Festspielgäste aus der ganzen Welt zu gucken, weil meistens sind Menschen, die Musik mögen, auch offene Menschen.
Wie geht's Ihnen denn selber als Ehemann mit der Wagner-Musik? Ist das so Ihres?
Ja, gut, schwierig. Ich bin jetzt nicht der Fan von dieser Wagner-Geschichte. Ehrlich gesagt, ist mir auch zu schwer. Hab wenig Bezug zu der ganzen Sache. Mich interessiert dann eher dieses ganze Drum und Dran, was meine Frau schon gesagt hat, welche Gäste kommen, wie das Ganze organisiert ist. Ja, aber so zur Musik habe ich relativ wenig Bezug.
Ich habe eine Aufführung erlebt, eben ganz oben im Sommer bei 30 Grad. Die Akustik des Hauses ist wirklich beeindruckend, obwohl es von außen ausschaut wie ein alter Bahnhof, ganz klar. Aber dieses Festspielhaus hat mehr zu bieten, als man sich denken kann. Und ich bin auch happy, dass das markgräfliche Opernhaus mittlerweile Weltkulturerbe ist. Deshalb haben wir Wagner nach Bayreuth gelockt zu damaligen Zeiten. Und zur Bayreuther Museumsnacht konnte man für wenig Geld all diese Dinge besuchen und sich auch mal überzeugen lassen, was da eigentlich die Stadt zu bieten hat. Und das haben wir genutzt.
Wie erleben Sie denn dann die Festspiele? Was haben Sie da in all den Jahren schon erlebt?
Also wir haben Bayreuth erlebt, dass die Speisekarten wechseln, dass die Hotelpreise unerschwinglich sind, wenn einen Freunde besuchen wollen. Aber wir erleben auch die Stadt als bunte, angenehme Stadt mit interessanten Gästen aus aller Welt. Ich habe noch nie irgendwie unangenehme Erfahrungen mit Festspielgästen gemacht.
Also wir sind froh, dass es die Festspiele gibt, weil das erweitert die Stadt, weil wir sind ja eigentlich Universitätsstadt und man meint immer abends in den Gaststätten sollten mehr Studenten sein, aber die sieht man nicht. Ich weiß nicht, wo die sich alle rumtreiben und deshalb sind wir froh, wenn wirklich abends die Gastronomie auch von Festspielgästen bereichert wird. Wir sind Fortgeher und wir mögen Bayreuther Biere und dann kommt man auch immer ins Gespräch und finden das ganz toll.
Jetzt erlebe ich Sie also als neugierige Zaungäste so ein bisschen. Welche Promis haben Sie dann hier erlebt im Laufe der Jahre?
Also wie gesagt, im Laufe der Jahre, wir waren früher in den Pausen hier oben am Festspielhaus, haben zugeguckt, wir haben den Gorbatschow noch miterlebt, wir haben Genscher gesehen.
Thomas Gottschalk,
ja, auch unsere Bundeskanzlerin, die ja wirklich ein Wagner-Fan ist und nicht nur wegen politischen Dingen hier war. Wir wissen auch, wo sie übernachtet hat, wo wir wissen, die Unterkunft ist nicht so luxuriös, aber sie hat Bayreuth immer besucht. Aber ansonsten, ja, haben wir eigentlich immer nur normale Leute kennengelernt, die hier zu Gast sind.
Sind Sie dann einfach so im Abendkleid hier hoch, um zu gucken und um sich zu mischen?
Ja, genau, so haben wir das gemacht. Weil wir keine Karten hatten, haben wir wirklich im Abendkleid uns unter die Gäste in den Pausen gemischt und haben wirklich interessante Leute aus aller Welt gesehen und kennengelernt und uns auch manchmal amüsiert.
Also ich hatte kein Abendkleid an, ich hatte einen Anzug an, um das mal zwischendurch zu bemerken.
Jetzt gibt es noch Karten, sagt man ja. Gut, ja, sie sind auch teuer.
Hat sich gewandelt, glaube ich. Es war vor 30 Jahren, als wir die erste Zeit am Festspielhügel erlebt haben, nicht möglich, als Bayreuther eine Karte zu bekommen. Wartezeit ca. 10 Jahre. Hat sich gewandelt. Dieses Jahr ist, glaube ich, das erste Mal, in dem Karten sogar übrig gewesen sind, in dem noch Karten verkauft werden. Ja, was den Wandel verursacht hat, schwierig zu sagen. Vielleicht auch die komplizierten Inszenierungen, Aufführungen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin kein Wagner-Fan, kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, es liegt, wenn man im Gespräch ist am Tisch mit anderen Leuten, die selbst Festspielgäste sind, habe ich jetzt auch gehört, dass die Inszenierungen doch sehr spektakulär, sehr unüblich sind. Vielleicht liegt es auch daran.
Wie lassen Sie Ihren Abend ausklingen? Ich mit Siegfried, zweiter Aufzug und dritter Aufzug. Und was machen Sie noch?
Wir mit einem Glas Rosé und einem Klaus-Bier, was hier extra von einer Bayreuther Brauerei für dieses Freiluftbad gebraut wird, um dann, glaube ich, entspannt nach Hause zu spazieren und zu gucken, was ist so am Festspielhaus los, was wird polizeilich wieder mal abgegrenzt oder wie läuft es überhaupt. Aber ja, so ja, lassen wir es ausklingen.
Teilweise auch ein kleiner Nachteil der ganzen Geschichte zur Eröffnung, dass die riesige Polizeipräsenz, dieser Riesenrummel, der die Stadt dann komplett stilllegt, blockiert, ist doch ein bisschen, meiner Meinung nach, etwas übertrieben.
Vor dem Hotel Goldener Anker, also direkt in der Straße, wo auch das markgräfliche Opernhaus ist,
bin ich verabredet glücklicherweise mit der ersten Dirigentin der Bayreuther Festspiele, Oksana Lindew, die jetzt zum dritten Mal den Fliegenden Holländer dirigiert in dieser Spielzeit. Und man sieht es auch jetzt am Mittag, am spielfreien Tag. Sie haben tragen eine Lederjacke, in diesem Sommer den obligatorischen Regenschirm noch in der Hand und ein Flying Dutchman, also Holländer T-Shirt, haben sie drunter. Das ist Ihre Oper hier für diese Festspiele, Frau Lindew.
Ja, hallo, ich freue mich.
Und jetzt können wir reingehen in dieses Traditionshotel, weil wir haben uns so gefragt, was interessiert Sie an Bayreuth, an der Altstadt selber, also mal runter vom grünen Hügel zu kommen. Und wir können da reingehen und gucken, wo wir Spuren finden, weil Sie sind irgendwie auch sehr historisch interessiert, glaube ich. Sie sammeln auch alte Programmzettel von vor über 100 Jahren und so weiter, ne?
Ja, genau. Das spielt alles eine Rolle für mich und vor allem gibt mir die wichtige Gespür dann für die Interpretation des Stückes.
Aha, man tritt ein in dieses Hotel. Ein Wagner-Plakat gleich links, ein Kinofilm.
Ich bin Eva, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, eine Ehre für mich.
Dankeschön, für mich auch.
Das Vorbild für dieses Wagner-Plakat ist eine Glasmalerei, die bei uns seit dem 19. Jahrhundert im ersten Stock zu finden und zu sehen ist. Und das würde ich euch jetzt gerne persönlich zeigen.
Wow, ist ja toll.
Das ist das Vorbild.
Ja,
für diesen.
Ja, ich sehe. Also das ist ja wirklich ein historisches Hotel in Bayreuth. Und die Eröffnung von Bayreuther Festspiele in 1876, das war ja absolutes Novum und das war ein Weltereignis. Und alle intellektuellen Prominenten der Welt haben versucht, hier zu sein. Und unter prominenten Gästen, aber dann schon später, weil dann das zweite Ereignis war natürlich dann, also alle die Stücke und dann besonders auch Parsifal. Und unter prominenten Gästen, die hier in diesem Hotel zu Bayreuther Festspiele waren, war auch Giacomo Puccini, der später schon 1912, vor allem lustig, also unter einem falschen Namen, Incognito, also wie ein italienische Kaufmann Rossi, also unter Namen Rossi, sich heimlich mit seiner Münchner Liebe Baronessa Josi getroffen hat und die sind gemeinsam in die Parsifal-Vorstellungen gegangen, aber auch andere, zum Beispiel wie berühmter Philosoph Friedrich Nietzsche mit seiner geliebten Lou Salome und was hier alles für Geschichten abgespielt haben, was für Liebestriangel, was für Dramen, also nicht nur auf der Bühne der Bayreuther Festspiele, sondern überhaupt die Stadt.
Der Wagner in der Stadt Bayreuth selber, funktioniert das nur hier? Das war eine ganz kühne Idee, nicht in eine Metropole zu gehen und eben auch nicht in ein Kurbad, sondern so wirklich im besten Sinne in die Provinz. Ist es Ihnen manchmal ein bisschen zu langweilig oder auch gerade recht?
Nein, also jedes Mal, das ist so eine Erleichterung, wenn man in Bayreuth irgendwie ankommt und irgendwie steigt man aus dieser Regionalbahn und dann irgendwie sieht man, okay, Bayreuth Bahnhof und dann irgendwie die Luft, also wenn man zum Beispiel Taxi nimmt, 5 Minuten mit Taxi bis zum Festspielhaus und dann aussteigt und dieser Park und diese alten Bäume und dann irgendwie kommt man innerlich sofort zu einer unglaublichen Ruhe und Tiefe wie in eine, ich weiß nicht, wie in eine Kathedrale. Das ist keine Kathedrale, aber einfach der Ort, das kann man wirklich verstehen und das ist nicht pathetisch, dass man sagt, dass man hierher pilgert, ja, weil ich glaube, dieser seelische Zustand, was man hier sofort spürt, also wie gesagt, diese alten Bäume, die schon so viel gesehen haben und trotzdem diese Ruhe bewahren und mit ihren Ästen so eine quasi Kuppelformen, die diesen Festspielhaus umrandet und diese Hügel und dann steigt man dazu und dann jedes Mal, wenn ich komme und dann liegt man schon am Festspielhaus und dann irgendwie habe ich wirklich das Bedürfnis, mich erstmal auf die Bank vor dem Festspiel nicht mal reintreten, einfach nur hinsetzen, noch mit dieser Distanz, die Distanz, in der man diesen wahnsinnigen Respekt fühlt. Okay, jetzt bin ich wieder hier angekommen und was macht das mit mir? Ja? Und jedes Mal irgendwie, dieses ganze Jahr plötzlich kommt im Sinn nochmal vor Augen, was hast du alles erlebt, welche schmerzvolle Momente, welche glückliche Momente, welche Zweifel hat man wieder, welche welche Sicherheit. Also das ist eine, ich kann das nicht beschreiben, aber es ist eine Art wie Dialog mit dir. So, ob der Festspielhaus mich fragt, und wie bist du jetzt? Also okay, und sag mal was von dir. Und dann irgendwie jedes Mal, obwohl es die gleiche Partitur, ich bin die gleiche Dirigentin, ich habe das gleiche Orchester und gleiche Produktion, aber jedes Mal ist das ein anderes Holländer. Und nicht nur, weil wir auch wirklich andere Holländer haben. Also gestern, Michael Volle war mein fünfter Holländer in Bayreuth nach allen Umbesetzungen. Aber auch, weil man immer wieder andere Farben in der Musik findet während der Vorstellung, dich besonders irgendwie mitnehmen, die deine Seele so, wie kann man sagen, spiegeln, einfach wie ein Spiegel.
Bringt Ihnen als ukrainische Dirigentin das auch Kraft? Das ist ein sehr gewaltsames Stück der Holländer, auch so wie er inszeniert ist vom Russen Dmitri Tschernjakow. Da wird geschossen. Bringt Ihnen das trotzdem Kraft, richtig?
Es gibt mir in jedem Fall Kraft, weil ich meine, wichtig und dominant ist wirklich die Musik. Und der Wagner, als mit keine andere Partitur, hat sich beschäftigt lebenlang mit dem Holländer. Fast 40 Jahre hat er das selbst dirigiert und Korrekturen eingetragen nach jeder Vorstellung. Und schon nach Tristan und Isolde hat er nochmal diesen Erlösungsschluss. Und übrigens jede Oper von Wagner, auch selbst Götterdämmerung, also selbst die pessimistische, endet in Dur. Das heißt, dass er hat immer nach vorne geschaut. Er wollte in seinen Opern die Weltkatastrophen beschreiben und hat das auch vorausgeahnt. Und ich meine auch diese große Diskussion über Wagner, seinen Antisemitismus. Er war auch leider nur ein Mensch, hat auch sehr viele schwache Seiten als Persönlichkeit gehabt. Und das hat er auch in seinen Stücken komponiert. Aber nochmal, deswegen ist seine Musik so stark. Ja, weil er war selbst nicht idealer Mensch und er idealisiert auch nicht die Menschen in seinen Stücken. Und mir gibt das natürlich die Kraft, weil, wie gesagt, man kann die Hoffnung nicht verlieren, weil sonst, ich meine, es gibt eine Zukunft und diese Zukunft soll friedlich sein. Und alle Kriege waren mal beendet. Aber wir als Künstler haben auch große Verantwortung, weil die Kunst, das ist geistige Ausbildung und von uns gehört die Verantwortung, die Menschen zum Denken zu bringen, sozusagen wirklich für diese geistige, humanistische zu kämpfen.
Kinder schafft Neues. Das große Spektakel rund um Richard Wagner. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert.